Geopolitische Spannungen und immer enger werdende Meerengen. Wir besprechen, was maritime Engpässe für Rohstoffpreise, Inflation und Wirtschaft bedeuten, was all das für die EZB heißt und warum die anstehende Zinssenkung im Juni zumindest den geldpolitischen Falken ein wenig Kopfschmerzen bereiten dürfte. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Franziska Biel und ich freue mich, diese Folge mit meiner Kollegin Inga Fechner aufzunehmen. Hallo Inga.
Hallo Franzi.
Am Freitag vergangener Woche hat die Sorge vor einer Verschärfung des Nahostkonflikts zu einer Flucht der Finanzmarktteilnehmer in sichere Hafenanleihen geführt. Tatsächlich ist dieser Konflikt jetzt aber gar kein neuer, sondern bereits seit Jahrzehnten herrschen eigentlich Spannungen. Bevor wir beiden jetzt über die möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Konflikts sprechen, Inga, vielleicht kannst du uns noch einmal zusammenfassen, was eigentlich die Ausgangslage war bzw. ist.
Gerne. Also hier gibt es eine ganz kurze Übersicht, weil es sich wirklich um einen sehr verworrenen, sehr komplizierten Konflikt oder die ganze Region handelt. Aber vielleicht der kurze Versuch, das einmal zusammenzufassen. Also eskaliert ist das ganze Jahr am 7. Oktober 2023 mit dem Überfall der Hamas auf Israel. Da ist diese ohnehin wirklich, wie du gesagt hast, seit Jahrzehnten angespannte Lage nochmal mehr explodiert, eskaliert. Israel hat daraufhin den Gazastreifen besetzt. Und zum Gazastreifen, die Geschichte geht ja auch schon wirklich lange zurück. Der wurde lange von Ägypten kontrolliert, wiederum 1967 von Israel besetzt. Dann zog sich Israel 2005 aus dem Gazastreifen zurück und 2006 kamen die Hamas an die Macht, tatsächlich durch Wahlen. Damals, die letzten Wahlen, die durchgeführt wurden. Und Israel ist aber nicht nur im Gazastreifen aktiv, also im mittleren Nahen Osten, sondern hat auch Ziele in Syrien bombardiert, unter anderem gegen Regierungstruppen, aber auch gegen die libanesische Hisbollah-Miliz. Und gegen den Iran ist Israel auch aktiv. Dann gibt es Konflikte um das Westjordanland, das zusammen mit Ostjerusalem teilweise unter israelischer Besatzung steht. Es gibt die palästinensischen Autonomiegebiete, die von der Fatah regiert werden, die sich dort befinden. Die Golanhöhlen, da gibt es auch immer wieder Streit drum. Die werden seit 1981 von Israel annektiert. Der Großteil der ehemals syrischen Bevölkerung wurde da vertrieben. Syrien beansprucht das Gebiet nach wie vor für sich. Dann gibt es außerdem noch einen Konflikt zwischen Israel und Libanon. Im Libanon ist die Hisbollah aktiv. Und mit Saudi-Arabien tatsächlich befindet sich Israel seit 1948 offiziell im Kriegszustand. Saudi-Arabien und der Iran wiederum sind große Konkurrenten, führen einen Stellvertreterkrieg im Jemen, wo dann wiederum die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz aktiv ist. Also man sieht, es ist wirklich ein Brandherd, ganz viele verschiedene Konflikte, wahnsinnig viele Verflechtungen. Und was jetzt in den letzten Wochen passiert ist, war, dass es einen mutmaßlichen israelischen Luftangriff gab auf ein iranisches Konsulatsgebäude in Syrien, bei dem auch 13 Menschen getötet wurden und darunter zwei ranghohe Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden. Und der Iran hat daraufhin angekündigt, zu einem Gegenschlag auszuholen. Und dieser Gegenschlag ist jetzt am Wochenende durchgeführt worden. Es wurden zahlreiche Drohnen und Raketen auf Israel abgeschossen. Tatsächlich fast ohne Schäden, weil sehr viel von den israelischen Abwehrsystemen abgefangen werden konnte.
Und die Frage, die sich jetzt nach den Ereignissen vom Wochenende stellt, ist, ob es Gegenreaktionen aus Israel geben wird. Was das betrifft, stellen wir keine Vermutungen an, weil das wäre spekulativ. Aber es gibt natürlich verschiedene mögliche Szenarien. Und wie sehen die denn aus?
Ja, da hat unser Kollege Warren einige Szenarien aufgestellt. Unser Basisszenario derzeit ist nach wie vor, dass es trotz dieser massiven Spannungen, trotz der ganzen Schlagzeilen zu keiner größeren Eskalation kommt. Was kann passieren? Es kann passieren, dass es gegebenenfalls mehr Sanktionen gibt. Einige Sanktionen wurden ja auch schon angekündigt. Tatsächlich aber eher auf dem Papier. Warum auf dem Papier? Weil es ja gegen den Iran, gegen iranisches Öl schon länger Sanktionen gibt, aber die nicht so strikt durchgesetzt werden. Jetzt ist natürlich die große Frage, ob mehr Sanktionen kommen oder die bestehenden Sanktionen strikt dadurch gesetzt werden. Dabei stellt sich aber wiederum natürlich das Problem, dass die Regierung Biden, also die US-Regierung, ist natürlich in diesem ganzen Nahen Osten, Mittleren Osten sehr stark auch involviert. Ob die Regierung Biden überhaupt das Risiko eingehen möchte, das Ölangebot weiter einzuschränken, gegebenenfalls damit die Preise in die Höhe zu treiben, obwohl wir uns ja im US-Wahlkampf befinden. Heißt, unter diesem Basisszenario würden wir eher davon ausgehen, dass der Ölpreis Ende des Jahres bei $85 pro Barrel steht, also auf dem Stand, auf dem wir uns auch derzeit befinden. Dann gäbe es das zweite Szenario, vermehrte Sanktionen, dass dann auch wirklich Sanktionen von den USA, aber auch den westlichen Ländern konsequent verfolgt werden. Dann könnte der Ölpreis ein wenig ansteigen auf $92 bis Jahresende, beziehungsweise auf dem Niveau, das wir in den letzten Tagen gesehen hatten. Heißt, es würde weniger Öl aus dem Iran kommen. Ungefähr 700.000 Barrel pro Tag weniger. Um das einzuordnen, der Iran fördert pro Tag ungefähr 2,9 Millionen Barrel. Aber was man da auch natürlich beachten muss, dann kommt noch die OPEC Plus wiederum ins Spiel. Also das heißt, die Organisation der erdölfördernden Länder, der gehören aktuell 12 Länder an, die kann ja das Angebot drosseln. Und die hat ja auch die Fördermengen reduziert. Das kann sie auch immer wieder neu entscheiden. Das heißt, sie hat hier Spielraum, mehr zu fördern. Und dann könnte der Ölmarkt eben auch nur ein kleines Defizit aufweisen, also nur ein bisschen mehr Nachfrage als Angebot. Drittes Szenario, da sind wir dann doch schon in einem verschärften Konflikt, ist ein wirklicher Ausfall iranischer Öllieferungen im großen Stil, beispielsweise durch Angriffe Israels auf die iranische Infrastruktur. Dann könnte vielleicht die Hälfte der iranischen Öllieferungen ausfallen. Das heißt, der Preis würde auf $100 steigen. Hier kann es auch wieder Gegenreaktionen von der OPEC Plus geben. Das heißt, die reagiert auch wieder, die hebt ihre Produktionsziele an. Und natürlich könnten die USA dann auch mehr fördern. Denn wenn der Ölpreis steigt, dann haben natürlich auch wiederum Ölförderer in den USA einen Anreiz, mehr zu fördern, weil es beim höheren Preis natürlich dann auch attraktiver wird. Viertes Szenario, und da sind wir dann in der richtigen Eskalation, wäre die Blockade der Straße von Hormuz durch den Iran. Das heißt, dass insgesamt 2/3 der Öllieferungen blockiert werden würden, was dann tatsächlich 14 Millionen Barrel pro Tag entsprechen würde. Gegebenenfalls ein Anstieg auf $200. Das ist dann in etwa die Größenordnung, die wir während der Finanzkrise gesehen haben, wobei der Ölpreis da auch nur auf $150 gestiegen ist. Das könnte dazu führen, dass dann wirklich im großen Stil Ölreserven von den anderen Ländern freigegeben werden würden. Aber die Blockade von der Straße von Hormuz würde die anderen Ölförderländer blockieren. Und da wird es dann eigentlich richtig interessant, wenn wir in dieses Szenario kämen. Das würde dann tatsächlich erhebliche Auswirkungen haben.
Genau, jetzt hast du gerade die Straße von Hormuz erwähnt und eben das Risiko, dass es auch da unter Umständen zu einem Engpass kommen könnte. Was genau bedeutet es denn, wenn wir generell maritime Engpässe sehen, und was sind denn die Auswirkungen dieser Engpässe?
Ja, also Choke Points, wie das so schön auf Englisch heißt, das sind Meerengen oder schmale Kanäle, entweder natürlich oder eben in den Kanälen künstlich angelegt, die zwei Gewässer entlang viel genutzter Seewege verbinden. Und da gibt es mehrere, und zu den weltweit wichtigsten Korridoren gehören unter anderem der Panama-Kanal, die türkische Meerenge, die Bab-el-Mandeb-Straße, der Suezkanal und die Meerengen von Malakka und eben die Straße von Hormuz. Und es gibt oft keine wirtschaftlich sinnvollen Routen, um diese Stellen zu umfahren. Und tatsächlich sind aktuell gleich drei dieser kritischen Meerengen betroffen. Da haben wir einmal den Suezkanal und eben die Straße von Bab el-Mandeb, die das Rote Meer verbinden, die sich auch in der Nähe von der Straße von Hormuz befinden. Hier gehen tatsächlich 15% des weltweiten Seehandels durch. Und man darf auch nicht vergessen, dass immer noch 80% aller Güter weltweit eben über Seewege abgewickelt werden. Das heißt, das kann dann eben massive Auswirkungen haben. Beim Roten Meer, Suezkanal, Straße von Bab el-Mandeb, da sind aktuell Angriffe der Houthi-Rebellen auf Schiffe in der Region verantwortlich für die Störung der Schiffe, des Schiffverkehrs. Und das Rote Meer wird eben deswegen auch weitgehend gemieden. Man kann sich da die IMF Portwatch-Daten angucken und da sieht man, dass die täglichen Transitfahrten im Vergleich zum Vorjahr um 2/3 zurückgegangen sind. Und noch kurz einmal zum Panama-Kanal. Da haben wir seit letztem Jahr eine extreme Dürre, was dazu geführt hat, dass das Wasserlevel gut 1 Meter niedriger ist als sonst. Das ist ein Kanal, künstlich angelegt, 80 Kilometer, verbindet Nord- und Südamerika, ist die wichtigste Handelsroute für den Warenverkehr zwischen Asien und der Ostküste der USA. Und hier gehen etwa 5% des gesamten Welthandelsvolumens durch. Und dieser Kanal braucht eben Frischwasser, weil es als Schleusensystem konzipiert ist und tatsächlich pro Schiff so ungefähr 200 Millionen Liter Frischwasser, also extrem viel Wasser, entspricht in etwa dem Haushaltswasserverbrauch von 4.500 Einwohnern in europäischen Ländern, also wirklich massiv. Und das wird langsam besser, aber es immer noch gibt es da Beschränkungen, wie viele Schiffe da täglich durchführen dürfen. Und jetzt ist eben mit dieser Straße von Hormuz eine weitere von diesen Meerengen betroffen, bei der es dieses Mal ums Öl geht.
Und was würde es denn jetzt bedeuten, wenn eben auch die Straße von Hormuz noch zusätzlich unter Druck gerät, also zusätzlich zu diesen bereits gestörten Verkehrsknotenpunkten?
Also allen voran ist immer, dass wenn es zu irgendwelchen Blockaden, zu irgendwelchen Durchfahrtsbeschränkungen kommt, dann gibt es längere Lieferzeiten, höhere Preise, es kann zu Produktionsverzögerungen und zu Produktionsausfällen kommen. Kommt eben immer darauf an, wie viel des globalen Welthandels betroffen ist und natürlich auch welche Güter. Und die Straße von Hormuz, die ist eigentlich gleichbedeutend für Öl. Bei dieser Seeverkehrsverbindung zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman, da ist eben der Transport von Erdöl, Erdölprodukten und auch Flüssiggas von entscheidender Bedeutung. Saudi-Arabien, der Irak, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, der Iran und Katar, die produzieren täglich 23 Millionen Barrel Öl und etwa 20 Millionen davon werden täglich durch diese Route transportiert, was 20% des weltweiten Verbrauchs an Rohöl und raffinierten Produkten entspricht. Also wirklich 1/5 der weltweiten Nachfrage geht eben durch diese Straße von Hormuz. Und wenn der Iran jetzt eben versuchen sollte, diese Ölströme zu unterbrechen oder zu blockieren, dann wären eben nicht nur Öllieferungen vom Iran betroffen, sondern auch vom Irak, Katar und Kuwait, weil diese Länder eigentlich bis zu 100% ihrer Rohölexporte eben durch die Straße von Hormuz transportieren. Und im Gegensatz zum Roten Meer, wo man ja aktuell das Kap der guten Hoffnung rund um Afrika nehmen kann, was zwar zu einer deutlich längeren Lieferzeit, zu einem deutlich längeren Seeweg führt, gibt es da eigentlich keine wirkliche Alternative. Wir haben zwar in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zwei Pipelines, die Ost-West-Rohöl-Pipeline und die Abu Dhabi Crude Oil Pipeline, die zum gewissen Grad genutzt werden könnten. Aber die Ost-West-Rohöl-Pipeline wiederum führt in das bereits umgangene Rote Meer. Und da der Großteil der Öllieferung nach Asien geht, ist das keine wirkliche Alternative, da hier wiederum die Houthi-Rebellen sitzen und die Bab el-Mandeb-Straße blockieren. Dann gibt es auch noch erhebliche Mengen an Flüssiggas, LNG. Die werden ebenfalls durch die Straße von Hormuz transportiert. Katar ist hier der drittgrößte LNG-Exporteur weltweit. Ebenfalls ein Fünftel der gesamten weltweiten LNG-Handelsmenge wird durch die Straße von Hormuz transportiert. Katar möchte seine Kapazitäten auch noch auswirken. Das heißt, die Meerenge wird für Flüssiggasströme noch wichtiger. Und davon wäre dann wiederum massiv Europa betroffen, weil wir seit dem Russland-Ukraine-Krieg sehr viel stärker auf LNG angewiesen sind, das auch unter anderem aus dieser Region kommt.
Sprich, jegliche Auswirkung auf diese Handelsstraße dürfte die Energiepreise wirklich zusätzlich unter Druck setzen. Richtig, also zusätzlich zum aktuellen bereits gesehenen Anstieg des Ölpreises. Und das dürfte dann ja auch auf die Inflation Auswirkungen haben.
Ja, also man kann hier wirklich eine schöne Wirkungskette aufbauen von einer Blockade der Straße von Hormuz, Auswirkungen auf den Handel, Ölpreis, Inflation, Wechselkurs und tatsächlich auch die Zentralbankpolitik. Heißt, Franzi, wie sehe das denn dann für die EZB-Politik aus, Fed-Politik oder auch den Wechselkurs?
Ja, es ist eine super spannende, interessante Wirkungskette. Es sind generell sehr interessante Zahlen, die du uns mitgebracht hast. Erstmal danke dafür. Aber es ist natürlich auch so, dass dieser jüngste Anstieg des Ölpreises, den wir ja schon gesehen haben, beziehungsweise ein mögliches weiteres Eskalieren des Konflikts im Nahen Osten auch der EZB Sorgen bereitet. Und zwar insbesondere da den geldpolitischen Falken. Zwar hat sich der Ölpreisanstieg in den vergangenen Tagen ja ein bisschen verlangsamt, aber dennoch liegt er um einiges höher als zum Zeitpunkt, als die EZB zum Beispiel die letzte Prognoserunde durchgeführt hat. Wenn wir jetzt das aktuelle Niveau des Ölpreises nehmen, dann dürften die Inflationsprognosen für 2024 und 2025 tatsächlich ungefähr um 0,1 bzw. 0,2 Prozentpunkte nach oben gedrückt werden. Aber tatsächlich dürfte die EZB aktuell auch noch von anderer Stelle her umgetrieben werden. Nachdem es nämlich letzte Woche noch so aussah, als würde es wirklich ein leichtes werden, um die Zinsen im Juni das erste Mal zu senken, gibt es eben noch mehr, was der Zentralbank das Leben ein kleines bisschen erschwert. Einmal wäre da zusätzlich zu dem Ölpreisanstieg die Sorgen vor einem möglichen Wiederanstieg der Inflation, also vor einer sogenannten Reflation. Das haben wir vergangene Woche in den USA gesehen. Da ist die Inflation im März höher ausgefallen als erwartet. Und es sieht so aus, als gäbe es da ein erneutes Anziehen der Inflation. Wenn wir jetzt mal die Daten vergleichen, dann zeigt sich interessanterweise, also trotz unterschiedlicher wirtschaftlicher Realitäten, dass die Entwicklung der US-Inflation den der Eurozone seit der Pandemie ungefähr um rund 6 Monate voraus waren. Also das heißt, die Richtung war immer die gleiche, in den USA allerdings ein halbes Jahr eher. Und aufgrund dieser sogenannten Reflation bei zusätzlich deutlich stärker als erwarteten Wirtschaftsdaten, wie den Einzelhandelsumsätzen, die haben wir auch zu Beginn der Woche in den USA gesehen, oder diesem generell starken Arbeitsmarkt, der sich da auch schon seit Monaten zeigt, haben wir ja auch unseren Call für den geldpolitischen Pfad der Fed jetzt geändert. Ne? Also diese starke Wirtschaft und die hohe Inflation, die rechtfertigen tatsächlich einfach noch keine so baldigen Zinssenkungen. Die Finanzmarktteilnehmer, die preisen die erste Zinssenkung jetzt im September ein. Und auch wir gehen tatsächlich davon aus, dass die Fed dann zum ersten Mal die Zinsen senken wird. Sprich, die EZB dürfte also vor der Fed die Zinsen senken. Und für die EZB preisen die Märkte aktuell tatsächlich sogar mehr Zinsschritte ein als für die Fed. Und das bringt uns dann nämlich schon zum nächsten Thema, was der EZB das Leben ein bisschen kompliziert macht aktuell, nämlich den Euro-Dollar-Wechselkurs. Der ist nämlich seit letzter Woche von 1,08 auf 1,06 gefallen. Und neben den verstärkten geopolitischen Spannungen und den höheren Ölpreisen ist dieser erwartete Unterschied im geldpolitischen Kurs, den ich gerade angesprochen hatte, der eben zu einer wachsenden Divergenz in der Höhe der Zinsen führt, der Haupttreiber dafür. Die Frage ist nämlich aktuell, ob die beiden Währungen tatsächlich noch so weit fallen können, dass sie Parität erreichen könnten oder werden. Da muss man dazu sagen, ja, natürlich möglich ist es, aber es ist nicht unser Basisszenario. Wenn man sich jetzt aber mal fragt, würde es doch dazu kommen, was hieße das denn dann für die EZB? Naja, das heißt, der Inflationsdruck vor der eigenen Tür, der würde sich erhöhen. Warum ist das so? Eine schwache Währung, die erhöht den Inflationsdruck im eigenen Land. Denn Exporte werden zwar günstiger, die Importe werden aber teurer. Und da wären wir dann eben beim Stichwort importierte Inflation. Das ist was, das haben wir auch auch in den vergangenen Krisenjahren schon deutlich gesehen, weil die Rohstoffpreise, die werden beinahe ja alle in Dollar bezahlt. Und wie wir ja jetzt eben auch schon von dir gehört haben, sind die schon gestiegen. Sie könnten noch deutlicher steigen. Das heißt, die noch schwächere Währung haut uns dann eben noch mehr Inflation um die Ohren, wenn man so möchte. Jetzt dauert's noch ein bisschen bis zum nächsten Cut-off-Datum für die nächsten Prognosen der EZB. Das sind noch gut 4 Wochen. Würden wir jetzt aber dann davon ausgehen, dass der Ölpreis noch steigt und Euro- und Dollar-Parität erreichen, dann würde die Inflation das Inflationsziel erst ziemlich, ziemlich weit am Ende des Prognosehorizonts erreichen. Wie gesagt, das waren aber beides nicht unsere Basisszenarien. Und wir gehen nach wie vor davon aus, dass die EZB die Zinsen im Juni senken wird. Das haben in den vergangenen Tagen auch die EZB-Banker kontinuierlich zu verstehen gegeben. Aber die geopolitischen Spannungen, ein Anstieg des Ölpreises und auch die Entwicklung des Wechselkurses könnten dann eben doch zu Sorgen um die Inflation führen und dementsprechend den weiteren Spielraum der EZB ein kleines bisschen limitieren.
Heißt, es wird doch spannend bis zum Juni, dass der eingepreiste Pfad zwar unser Basisszenario ist, aber es doch nochmal ganz interessante Wochen werden dürften, bis wir das dann tatsächlich erreichen. Damit herzlichen Dank, Franzi, für die Einschätzungen zur Zentralbankpolitik und der Inflation. Wir hoffen, dass wir Sie ein bisschen informieren konnten im Nahen Osten, Mittleren Osten zur Situation und den Szenarien. Nächste Woche gibt es auch wieder spannende Einblicke von unserem Podcast in die Wirtschaftswelt. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.